Das ist sogar noch an. Ja, perfekt. Wunderbar. Okay. Vielen, vielen Dank für den genialen Lobpreis. Es war eine wunderschöne Anbetungszeit. Es ist entspannt, auch auf der Bühne sitzen zu können, muss ich sagen. Jessica, eine Frage, die ich dir gerne am Anfang stellen möchte. Hast du dich schon mal so cool verkleidet wie ich? Warst du schon mal Captain America oder so?
Nein. Oh. ich bin tatsächlich jemand, der seit dem Kindergarten Verkleiden total stressig findet.
Ah, okay.
Also tatsächlich finde ich ganz fürchterlich. Ich spiele gern Theater.
Okay.
Das ja.
Dafür also verkleidest du dich dann
mich
auch, oder?
Bewusst in andere Rollen reinzuversetzen,
okay.
Ja.
Okay.
Aber dieses mich verkleiden, weil irgendjemand das von mir verlangt, weil Karneval ist oder Halloween oder whatever, das fand ich schon immer total ätzend.
Ja, das geht ja jetzt schon mal eigentlich gut in unser Thema gleich rein. Sehr cool. Aber auf jeden Fall ein neuer Arbeitszweig unserer Gemeinde könnte sein Theatergruppe, Schauspielgruppe, irgendwas mit Anspielen. Könnte man mal andenken, ne? Vielleicht willst du ja Gruppenleiterin werden.
Ich übe dann in der Sola, also da
gut.
Haben wir das Thema Hollywood.
Oh, ja, okay, passend. Okay, also eigentlich würde ich mich jetzt gerne mit euch allen austauschen, ob ihr euch schon mal verkleidet habt. Können wir vielleicht nachher beim Kaffee. Jetzt erstmal, könntet ihr vielleicht die erste Folie von uns einmal anwerfen? Das wäre super, also beziehungsweise die... Achso, sorry, ich klicke mal kurz weiter. So, das ist das Thema, über das wir heute mit euch sprechen wollen, ins Gespräch kommen wollen. Authentisch Christ sein. Und warum wir alle so kommen sollen, so sein sollen, wie wir sind. Mit allem, was dazugehört. Mit allen Verletzungen, mit der Vergangenheit, mit dem, was euch einfach ausmacht und was vielleicht im Leben bei anderen bisher nicht so angekommen ist und was euch vielleicht auch vermittelt wurde oder so. Jeder von uns hat ja seine eigene Geschichte. Aber bevor wir da jetzt gleich ein bisschen tiefer eintauchen, wollen wir zusammen ein Video ansehen. Ihr habt unter euren Stühlen, unter jedem zweiten Stuhl, liegt ein weißer, zusammengefalteter Zettel. Falls nicht genug da sind, auf dem Stehtisch am Eingang sind noch welche. Das ist der Text auf Deutsch und Englisch von dem Video, das wir jetzt gleich auf Englisch hören werden. Wenn ihr euch umdrehen, also ihr könnt ja leider, der Bildschirm ist kaputt, ihr könnt entweder einmal kurz rübergehen fürs Video oder da oben an die Wand schauen, da ist es angeworfen. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video genauso berührt wie mich. Als wir uns auf die Predigt vorbereitet haben oder auf diesen Gottesdienst heute, da habe ich halt nach was gesucht, was genau das ausdrückt, worüber wir gesprochen hatten und was der Inhalt unserer Predigt, unserer Gemeinschaft heute sein soll und überhaupt eigentlich auch unserer Gemeinschaft als Christen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, wo ihr das Video zum ersten Mal gesehen habt. Wahrscheinlich müsste man es ein paar Mal ansehen, um wirklich tief einzusteigen. Ich muss ehrlich sagen, was mich an diesem Video besonders fasziniert immer noch, ist am Anfang erstmal der krasse Gegensatz zwischen dem, was das Video ausdrückt, mit den Bildern, mit der ruhigen Stimme, diese Ruhe irgendwie, auch wenn es am Anfang ja sehr tragisch eigentlich ist, was gesagt wird. Und trotzdem ist da so eine Ruhe. Und auf der anderen Seite halt genau das, was der Sprecher ausdrückt, nämlich die Last, die eine Welt auf ihn legt, die Erwartungen, die wie Lärm ja fast schon so ganz kontrastreich zu dem, was die Bilder und die ruhige Musik vermitteln, die ganzen Erwartungen, die auf ihn einströmen, all das, wo er versucht hat, sich anzupassen. Und Jessica, wir wollen jetzt erstmal mit unserem ersten Teil starten, nämlich mit diesen ersten Versen. Ihr könnt sie da nochmal nachlesen, ihr habt es ja auch bei euch. Wir wollen mit diesem ersten Teil starten, unser Herz in dieser Welt. Jessica, erstmal die Frage an dich. Kannst du dich mit dem identifizieren, was er hier in diesem ersten Teil so gesagt hat, mit diesen Erwartungen und so weiter und dem Druck, der damit einhergeht?
Ja, kann ich. Kann, glaube ich, fast jeder. Mhm. Weil wir alle letztendlich ja Erwartungen in uns haben, Erwartungen von außen kriegen. Und für mich macht das, er spricht ja von Lautstärke der Welt. Und für mich macht die Lautstärke aus, was aus mir selber herauskommt an Erwartungen und welche ich an mich selber habe, aber auch die Erwartungen der Welt, die an mich gestellt werden. Ich hatte ursprünglich gedacht, ich mache euch eine super tolle Grafik fertig und habe dann leider festgestellt, ich bin halt doch Krankenschwester und nicht Grafikdesignerin und bin so ein bisschen an meinen eigenen Erwartungen an dieser Folie gescheitert. Um euch das aber mal ganz kurz noch ein bisschen bewusst zu machen, was ich für mich als Lautstärke dieser Welt empfinde, habe ich ein kleines Experiment vorbereitet.
Könnt ihr mich auch so hören?
Okay.
Nein? Wenn wir auf die Welt kommen, haben selbst Säuglinge haben schon eine Erwartungshaltung in sich. Also selbst Säuglinge und Kleinkinder wollen ihren Eltern gefallen. Dafür tun die ziemlich viel. Lachen niedlich, strampeln niedlich. Wenn es gut läuft, lernen die dann, hey, wenn ich irgendwas mache, wird darauf reagiert. Ja? Wenn es nicht so gut läuft, dann lernen kleine Babys zum Beispiel aber auch, oh, wenn ich schreie, dann kommt niemand. Und dann werden die still. Also auch das sind Erwartungen, die so in ganz, ganz fundamentalen Dingen schon passieren. Und diese kleine Flasche symbolisiert jetzt mal so mich. Ja? Und das Wasser hier drin werden die Erwartungen. Also ich werde schon mit Erwartungen geboren. Das ist da, so kam ich quasi auf die Welt als PET-Flasche. Und jetzt wachsen wir herein. Und dann habe ich gelernt, ich soll eine gute Schülerin sein. Eine Tochter, die auf ihre Eltern hört. Im Erwachsenenleben kam jetzt noch dazu immer mehr Erwartungen, die ich an mich selber habe. Ich möchte von mir, ich verlange von mir selber, dass meine Kinder zu sozialen, tollen Menschen werden, die auch noch erfolgreich sind. Ich erwarte von mir selber, dass ich eine passable Hausfrau bin. Ich erwarte von mir, dass ich für fast jedermann da bin. Wird ziemlich eng in meiner Flasche und hier ist noch was drin. Jetzt ist aber immer noch keine einzige Erwartung von außen dazu gekommen. Was würde, ich mache es jetzt nicht, weil dann kriege ich Ärger von Christian. Ja? Deswegen schraube ich jetzt vorsichtshalber mal kurz den Deckel auf. Für mich macht Lautstärke, also das bin ja ich, ne, mit dem, was ich so mitbringe. Da hat noch keiner gesagt, Jessica, könntest du mal? Jessica, du musst aber. Jetzt haben meine Kinder Erwartungen an mich. Die wollen Essen, Zeit, Wäsche. Mein Mann hätte gern, dass ich eine nette Hausfrau bin. Der wünscht sich tatsächlich auch was zu essen. Der findet das ganz gut, wenn mein Haushalt nicht total chaotisch aussieht. Christina hatte heute Erwartungen an mich. Dass ich pünktlich hier auftauche. Dass ich nicht im Schlafanzug komme. Was passiert, wenn diese Flasche, die wäre ja offen, wenn all diese Erwartungen jetzt auch noch hier dran drücken? Und das, was oben rauskommt, das wäre für mich die Lautstärke der Welt, die ich nicht ertragen kann. Und heute Morgen fiel mir noch ein, das können wahrscheinlich die Männer eher verstehen, dass dieser Grundton, wenn man sich jetzt eine Kreissäge vorstellt, wenn ich die anschmeiße, hat die schon so einen Grundton. Dieses. Und jedes Mal, wenn dann ein Stück Holz geschnitten wird, mache ich
es. Machst du was schön nach.
Ich war mal Kreissäge. Und für mich ist das Lautstärke.
Ja, danke für die anschauliche Darstellung. Ich fand es vor allem irgendwie cool, wie du das gerade dargestellt hast, weil für mich war besonders der Tonus dabei, ich habe Erwartungen an mich selber, die ich ja zum großen Teil erlernt habe. In irgendwelchen Phasen meines Lebens ist da eins aufs andere gekommen und dann kommen immer noch neue von außen und irgendwann zerplatzt die Flasche ja vielleicht auch. Also man nimmt Schaden, wenn man da nicht richtig lernt, mit umzugehen und so weiter. Und ich musste, auch als wir uns immer wieder unterhalten haben und ich das Video angesehen habe, auch immer wieder daran denken, wie es war als kleines Kind, wenn man das Glück hatte, in einem vielleicht behüteten Elternhaus groß zu werden, so wie bei mir das so war, wo man ein unschuldiges und naives Kind irgendwie auch sein durfte ein Stück weit. Viele Kinder haben dieses Privileg nicht, auch behütet aufzuwachsen. Aber bei mir war das halt so. Und wo man dann in diese Welt hinausgekommen ist und immer mehr irgendwie so an einen gestellt wurde und so weiter. Und am Anfang dachte ich, du hast das noch relativ nett ausgedrückt, weil es gibt ja auch Erwartungen, die wirklich schlimm sind. Zum Beispiel, wenn man heutzutage, und ich glaube, das sehen wir alle, wenn wir irgendwie auf die Straße gehen, was heutzutage jungen Mädchen schon vermittelt wird, wie sie sich Männern gegenüber verhalten sollen. Was Jungs von ihnen erwarten, also diese frühe Sexualisierung zum Beispiel, solche Dinge, was einen ja wirklich sehr früh auch der Unschuld berauben kann. Und je nachdem, was zu Hause ist, ob man vielleicht auch in einem gewalttätigen Elternhaus war oder so, genau. Und ich habe mich gefragt, weil du hast es jetzt gerade ja so dargestellt, wie das überhaupt erstmal so vor sich geht, aber was passiert, wenn ein junges, naives, noch unschuldiges Kind in diese Welt halt hineinkommt und mit all diesen Erwartungen, so all das aufgebaut wird, wie reagiert man da drauf? Er hat es ja in seinem Video so ein bisschen beschrieben, wie er drauf reagiert hat. Was passiert dann vielleicht irgendwie so mit uns, so vom Inneren her?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine gewisse Zeit lang uns immer wieder versuchen anzupassen. Okay. Immer wieder die nächste Maske auf. Mhm. Oder wir haben die verschiedensten Masken für die verschiedenen Situationen. Mhm. Also Mama trete ich morgens noch sehr höflich, ja natürlich, und ja, ich esse mein Brot auf und ja, ich passe in der Schule auf und ja, ich werde mich melden. In der Schule selber versuche ich dann vielleicht eher die Coole zu sein, damit meine Klassenkameraden mich gut finden, damit ich da klarkomme. Und da ist ja für jeden so ein bisschen was anderes, was er dafür sein muss. Ja. Und wie viel er davon vielleicht auch von sich weggeben muss. Ja. Ja. Also wie viel
verleugnet man sich,
genau,
selbst.
Wie viel, ja. Make-up brauche ich, damit die anderen nicht mehr sehen, wer ich eigentlich bin.
Krass, ja. Mhm.
Wie viel Bad Boy-Gehabe muss ich als Junge eigentlich ans Tageslicht legen, damit ich cooler bin als die anderen, mhm, damit ich nicht als Weichei gelte? Mhm. Also wie viel gebe ich jedes Mal von mir weg?
Ja.
Wie viel verleugne ich? Und weiß ich dann eigentlich selber noch, wer ich bin?
Mhm. Gute Frage. Gute Frage, ja. Mhm, ja. Ich glaube, genau das ist eigentlich dieser Punkt, worauf das Video hinaus will, und ein Punkt, den wir irgendwann in unserem Leben verstehen müssen. Und ich glaube, durch die Bibel haben wir da auch wirklich eine Basis, auf der wir das aufbauen können. Denn letztlich ist es ja so, alles, was von dieser Welt an uns gerichtet wird, wird von einer gefallenen Welt an uns gerichtet. Vielleicht auch von zerbrochenen Familien, zerbrochenen Menschen, denn wir alle haben unsere Zerbrochenheit irgendwo. Und das wird seit Jahrtausenden ja irgendwie weitergegeben, immer mal verändert und so weiter. Es kommen neue Dinge hinzu oder wie auch immer. Aber letztlich sind es Erwartungen einer zerbrochenen Welt. Weil gerade wenn du jetzt auch von Bad Boy gehabe, ne, oder was Frauen betrifft, irgendwie so diese Dinge, die gerade in Deutschland nun mal irgendwie auch oder in unserer westlichen Welt halt sehr populär sind. Also wenn man da halt heute rausguckt, die Jugend von heute ist halt schon ein bisschen anders nochmal als bei uns. Und es entwickelt sich halt irgendwie immer weiter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir unbedingt verstehen müssen an einem gewissen Punkt in unserem Leben. Wo wir lernen müssen zu unterscheiden, was waren gute Dinge, gute Erwartungen, die an uns gerichtet wurden, weil wir müssen ja Gewisses lernen. Nächstenliebe, wie man gut arbeiten kann, so all diese Dinge, das sind ja wichtige Sachen, wie man sich auch in die Gesellschaft einfügen kann. Aber diese Erwartungen, die dich in deiner Persönlichkeit runterdrücken oder zerdrücken vielleicht, das ist ja was anderes. Warum würdest du sagen, ist es so wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen und dass wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen und dass jeder von uns das irgendwie individuell auch aufarbeitet?
Ich kann da ja immer irgendwie nur von mir sprechen und einige wissen mehr Dinge über mich als die große Menge hier, aber für mich war, ich hatte eben genau diese Kindheit, die man keinem wünscht, wo viele Erwartungen an mich gestellt worden sind, die gar nicht erfüllbar waren, wo mir Dinge passiert sind, wo man denkt, okay, sollte auch kein Kind durch müssen. Mhm. Und ich war, bevor ich in dieses Teenie-Alter schon reinstieg, oder also mit 12, 13 war ich schon ziemlich kaputt. Meine Erfahrung der Welt war aber, wenn ich tough bin, wenn ich stark bin, wenn alles an mir abprallt, dann bin ich erstmal deutlich weniger verletzlich. Also war ich jemand, mit dem du körperlich alles machen konntest. Du konntest mich beleidigen. Mach doch. Und? Das hat mir nichts angetan, zumindest war ich der Meinung damals. Also, und wenn irgendjemand gesagt hat, oh Jessica, es sind draußen irgendwie so -5 Grad, ich habe meine Jugend im Solling verbracht, das ist mit dem Harz durchaus vergleichbar, was die Temperaturen angeht und die Höhenlagen und so ein bisschen, dann wurde mein Rock, dann habe ich keine Hose mehr getragen, sondern einen Minirock. Und wenn mir jemand gesagt hatte, Jessica, findest du nicht ein bisschen... dann wurde der noch 10 Zentimeter kürzer. Also immer dagegen. Immer noch eine Schippe mehr, um Maske zu tragen, um irgendwie...
Sie meinen keine Corona-Maske?
Nein. Aber um mir selber auch vorzumachen, ich bin tougher als du und du machst mich nicht kaputt. Du nicht. Ich habe erst Jahrzehnte später kapiert, dass genau das mich total kaputt gemacht hat. Immer jemand zu sein, der man nicht ist. Immer freundlich, nett. Ich meine, so kennen mich hier wahrscheinlich auch die meisten, als ein bisschen überdreht, als immer freundlich, nett, bisschen drüber. energiegeladen, das bin ich grundsätzlich auch. Aber gerade ich habe auch eine andere Seite. Mich gibt's auch in still. Mich gibt's in richtig traurig. Mich gibt's in so depressiv, dass ich zu Hause gerade so die Brote für die Familie geschmiert kriege und danach auf meinem Sofa liege, mich nicht bewegen kann, bis Jonas an der Tür klingelt und von der Schule wieder nach Hause kommt. In dieser Zwischenzeit habe ich weder geduscht, noch mich umgezogen, noch Essen gekocht, noch sonst irgendetwas gemacht, außer geatmet. Und ich habe jetzt festgestellt, als ich vor 3 Jahren noch mal so einen Mega-Zusammenbruch hatte, wieder in der Klinik gelandet bin und... ich war kurz davor, war ich ja schon so dieses, irgendwas fehlt im Leben, irgendwie brauche ich was anderes. Hab da schon gemerkt, Gott fängt gerade wieder an, eine Rolle zu spielen, aber das wollte ich nicht. Weil der Gott, den ich davor kannte, der hat mich fallen lassen, war ich der Meinung. Der hat schlimme Dinge zugelassen, war ich der Meinung. Stimmt, heute würde ich das anders sehen oder sehe das anders. Und mit diesen Zusammenbrüchen und immer wieder sich aufrappeln und überlegen, wofür will ich meine Energie eigentlich hergeben? Ist mir meine Energie mittlerweile zu schade geworden, als dass ich die in Masken tragen stecke, damit ihr alle euch besser fühlt, weil ich dann gute Laune habe, nett aussehe und total freundlich bin? Das strengt mich irre an. Und um dieses Anstrengende nicht zu haben, um die Energie, die ich dafür reingebe, kann ich jetzt total sinnvoll nutzen. Die war vorher nicht frei. Also ich habe meine Flasche quasi genommen und ein bisschen was davon ausgeschüttet. Und wenn jetzt Druck kommt, dann steigt dieser Pegel. Aber es spritzt nicht alles raus. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich gut, um auf deine Kernfrage zurückzukommen, dass wir uns das selber eingestehen, dass wir schwach sind, weil wir dann echter sein können. Ja. Und nur wenn wir echter sind, kann unser Gegenüber auch echt auf uns eingehen. Ja. Wenn ich hier immer mit Happy Family rumlaufe und hey, juhu, Party on, dann kommt keiner auf die Idee, dass ich vor einer Woche auf meinem Sofa lag und mich nicht bewegen konnte. Dass ich manchmal nicht einkaufen konnte oder was weiß ich was.
Also ist das letztlich total facettenreich, warum wir an diesen Punkt kommen sollten, eben das aufzuarbeiten und uns dem zu stellen. Zum einen natürlich für unser eigenes Wohl, also um vielleicht auch Verletzungen aus der Vergangenheit, unsere Vergangenheit irgendwie aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite aber auch, um eine ehrliche Gemeinschaft zu ermöglichen. Du meintest gerade, nur wenn ich ehrlich bin, kann auch jemand auf mich eingehen, so wie ich es brauche. Und auf der anderen Seite schaffen wir so ja auch Raum für die Leute, die sich vielleicht genauso verstellen mussten in ihrem Leben wie wir. Und die halt genau wissen, wenn ich verletzlich bin, wenn ich von meiner Geschichte erzähle und wenn ich auch mal ehrlich sage, dass es mir nicht gut geht und warum, dann könnt ihr auch ehrlich sein und sagen, ja, mir geht's gerade auch so oder so. Und dann kann man füreinander beten, dann kann man füreinander da sein und so weiter. Ich fand es halt total krass und wir werden da auch nochmal drauf eingehen, aber er sagt hier ja letztlich, und das finde ich auch an diesem Video so herausfordernd, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. I've locked up my struggles, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, hier, covered up my questions with fervent prayers, filled the silence with resounding songs. Das ist ein Christ, der redet davon, dass er sich als Christ verstellt hat, weil er sogar Angst hatte, Christen auf die Nerven zu gehen. Und ich glaube, das ist halt etwas, was wir als Gemeinden lernen müssen, dass wir Probleme nicht wegschieben, dass wir Ehrlichkeit nicht irgendwie übertünchen mit Rollen, die wir gelernt haben aus Gemeinden, aus denen wir kommen oder aus unserem Elternhaus oder aus dem Fernsehen, vielleicht sogar von irgendwelchen Predigern im Internet oder so, sondern dass gerade hier eine Atmosphäre herrscht, wo wir ehrlich sein können, wo wir nicht alles ungefiltert raushauen müssen, aber wo wir trotzdem ankommen können mit dem, wie wir sind und was wir tragen und wo wir dementsprechend auch füreinander da sein können. Und wo, und das ist für mich so ein Knackpunkt, auch eine Kultur der Ehre herrscht, wo ich jemanden liebe, einfach, weil Gott den liebt, jetzt greife ich dem natürlich vor, ne? Aber wo ich mein Gegenüber, meinen Nächsten ehre, trotz seiner Päckchen, die er tragen muss und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, eine große Herausforderung an die Generation, sage ich jetzt mal, wir sind hier verschiedene Generationen in diesem Raum, aber diese Generation von Christen, die jetzt gerade hier lebt, auf dieser Welt, ich glaube, eine große Herausforderung, die an uns gestellt wird und die das letztlich irgendwie in Worte fasst, ist, dass wir uns diesen Masken, diesen Lügen, diesen Rollen stellen und erkennen, was Gott wirklich dazu sagt. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, fragen, wer bin ich eigentlich? Denn ich bin nicht die Rollen, die ich gelernt habe und die ich mich einfügen musste. So wie du gerade gesagt hast, du bist weder das total fröhliche, energiegeladene, was du gelernt hast, aber du bist ja auch nicht das Depressive, was es dann ausgleicht, sondern das sind halt Reaktionen von deiner selbst, von deiner Seele auf diese verschiedenen Sachen. Und dass wir da halt irgendwie hintersteigen, dass wir eben die Bibel zur Hand nehmen, dass wir mit Gott diese Frage stellen, was heißt es eigentlich, ich zu sein? Wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Ohne all das, was auf mich geladen wurde und wo ich mich selbst reingegeben habe um zu gefallen oder so. Was heißt es eigentlich, Frau zu sein? Nach dem, wie Gott es sich vorstellt, Mann zu sein. Was heißt es, Pastor zu sein? Nach Gottes Vorstellung. Nicht, was die Gemeinde von mir verlangt, sondern was Gott will und wie er es sich vorstellt. Und genauso ist es auf euer Leben ganz individuell übertragbar. Was heißt es, Gott, das zu sein, wozu du mich gemacht hast und wozu du mich gebrauchen willst? Und letztlich haben wir dem jetzt ein bisschen vorgegriffen und diesen zweiten Teil wollen wir jetzt heute noch mit euch ein bisschen ansprechen. Denn wir haben gerade schon gesagt, Jessica hat es in ihrem Zeugnis gesagt, vor allem, das ging mit Gott irgendwie los. Auch dieser Teil der Wiederherstellung deines Lebens, das ging mit Gott los. Und Gott hat angeklopft und das ist genau das, was er halt auch in diesem Video sagt. But when the doors are closed and the pressures flee, there is one who comes to me, calling to those places I've buried and erased, where my longings lie tethered in my shame, and the voice that's forgotten how to speak, and my shattered self-belief, and my broken soul crying to be free. And it is there that love breathes, on the embers of a fading flame, draws the mask from my face, speaks my true name, and calls my soul to rise again. Ich muss sagen, ich finde diesen Teil total bewegend, weil genau das wieder in diese Stille irgendwie hineingeht und irgendwie er davon spricht, die Lautstärke der Welt, all das, was er sein musste, was er gelernt hat, was ihm zugeschrien wird, was er zu sein hat, was er zu leisten hat und auf der anderen Seite in der Stille. Wenn die Türen zu sind, wenn niemand anderes Zutritt hat und man vielleicht sogar denkt, dass man alleine ist, dann ist man doch nicht allein, sondern genau da kommt Gott hin. Wie hat dieser Teil auf dich gewirkt und ja, was hat dich daran so bewegt?
Mich hat am meisten bewegt, dass gerade dieses Speaks My True Name hat mich völlig bewegt und mich sehr an Jesaja 43,1 erinnert. Also der zweite Teil ist mir der, den ich mir gelernt, behalten habe, immer wäre er so für mich. Also dieses, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Ich bin sein. Völlig. Und er kennt meinen Namen. Mit allem, was das bedeutet. Das ist, gibt mir jedes Mal totalen Frieden und totale Ruhe. Und daran fühlte ich mich in dem Teil des Textes sofort erinnert. Ja. Genau.
Ja, voll schön, weil gerade das heißt ja, also, dass er einen bei seinem Namen, wahren Namen ruft und gerade dieser Vers aus Jesaja. Das Ding ist ja, Gott hat uns ja letztlich unseren Namen gegeben. Wir lesen ja zum Beispiel auch, dass er jedem Stern seinen Namen gegeben hat. Ne? Also es ist unvorstellbar für uns, weil wie viele Sterne gibt es? Und er hat alles benannt irgendwie. Und da ja diese Verknüpfung, der Gott, der alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der überhaupt Mensch, die Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, dieser Gott ruft uns bei unserem Namen, weil er der Einzige ist, der uns wirklich kennt. Weil er der Einzige ist, der wirklich weiß, wer wir sind und wozu wir geboren sind und was er alles in uns hineingelegt hat. Und das spielt da ja irgendwie mit hinein. Und da ist eine totale Vertrautheit, eine Intimität in dieser Beziehung mit drin. Aber er spricht hier ja quasi, ich habe das halt mal genannt, die Einladung Gottes. Er geht hier in diese Stille hinein, die Türen sind geschlossen, er geht in diese Stille hinein und er hört, wie Gott zu ihm kommt und Gott zu ihm spricht. Und das ist etwas, was du selbst in der Bibel vor kurzem entdeckt hast. Erzähl uns doch mal kurz von Jesus.
Ich musste im Rahmen der Juleika-Ausbildung eine Andacht halten und vorbereiten. Das hat mich in totale Panik versetzt. Auch wieder Erwartungen. Ne? Ich war ziemlich sicher, dass ich denen nicht gerecht werden kann. Es ging thematisch um die Speisung der 5000. Also habe ich alle Kinderbibeln befragt, die wir zu Hause haben, alle anderen Übersetzungen irgendwie gelesen. Bevor ich angefangen habe zu lesen, hatte ich den Plan damals, okay, kleiner Junge, Körbe mit Essen, okay, das wird irgendwas in Richtung, Gott stellt dich an den richtigen Ort. Und dann habe ich gelesen. Ich habe mit Matthäus angefangen Und der erste Satz, der da war, war letztendlich, genau, das ist das letzte bisschen davor, ne?
Ja, genau, das habe ich mir
reingemacht. Genau. Ja. Geschichtlich davor ist Johannes der Täufer gerade geköpft worden. Und die Jünger des Johannes holten seinen Leichnam und begruben ihn. Dann erzählten sie Jesus, was geschehen war. Als Jesus die Nachricht erhalten hatte, fuhr er mit dem Boot in eine entfernte Gegend, denn er wollte allein sein. Und dieses Alleinsein hat mich total gecatcht. Jesus, der Lahme gehen lässt, der Blinde sehen lässt, der Tote auferweckt, der Wunder um Wunder um Wunder tut, braucht Ruhe. Der ist so beladen von allem, dass der sich sein Boot schnappt, auf den See fährt und alleine sein will. Also diese Botschaft für mich, dieses selbst Jesus hat mal zu viel von allem und will allein sein, war für mich so wow. Selbst der. Und wenn der das schon braucht, wie viel mehr brauchen wir das dann zum Teil? Vielleicht auch einfach mal. Wie viel mehr ist es für uns nötig, immer wieder mal in Stille zu gehen? In meiner Vorstellung, das steht nirgends in der Bibel und ist wirklich nur das, was ich dahinter interpretiere, also keinen theologischen Hintergrund sozusagen. In meiner Vorstellung ist Jesus mit diesem Boot auf seinem See und betet selber. Wirft seine Trauer, die er da vielleicht gerade empfindet, zu seinem Vater. Wirft vielleicht auch die Wut gegenüber den Mördern von Johannes weg und all dieses. Also das ist das, was ich mir dabei vorstelle. Ich mag diese Vorstellung sehr, weil die so tröstlich ist für mich.
Also wir lesen ja tatsächlich in den Evangelien, dass Jesus regelmäßig alleine auf den Berg gegangen ist. Wir wissen nicht genau, welcher Berg es war, aber er hatte so seinen festen Spot, wo er immer wieder hingegangen ist, um Zeit allein mit Gott zu verbringen. Der hat manchmal Nächte durchgebetet, einfach nur alleine mit Gott. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, was Jesus uns vorlebt. Zum einen, wir dürfen diese Pausen haben, wir brauchen sie sogar. Und auf der anderen Seite, weil er ganz Gott und ganz Mensch ist, zeigt er uns damit auch, wie Gott ist. Nämlich, dass Gott es vielleicht sogar einfordert, dass wir mit einem zu ihm kommen, dass wir mit unseren Baustellen nicht zu Menschen rennen, die uns in dem Fall manchmal keine Antwort geben können, die vielleicht auch nicht unbedingt uns helfen können, sondern auch zu Gott, dass wir uns Zeit mit Gott nehmen, der uns als Einziger wirklich trösten kann, dass wir zu dem gehen, der uns geschaffen hat und der in diesem Fall auch Johannes den Täufer geschaffen hat und genau wusste, wozu er Johannes ja auch berufen hatte. Er wusste es ja von Anfang an. Und das halt mit diesen Fragen, worauf wir manchmal einfach keine richtige Antwort bekommen und was uns in den Wahnsinn treiben kann, dass wir nicht versuchen, das zuzuschütten, sondern dass wir damit ehrlich zu Gott gehen. Und die Bibel sagt uns immer wieder, zum einen halt durch Jesus, wir lesen auch, wie er in den Garten Gethsemane geht. Und da ja, die Jünger sind zwar in der Nähe, aber er geht dann noch ein Stück weiter, um allein mit Gott zu sein. Und er lässt alles raus. Und er ringt sich dann ja dazu durch. Er schwitzt so sehr, dass er anfängt zu bluten irgendwie, ne? Und er ringt sich dazu durch, zu sagen, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und trotzdem kämpft Jesus. Und das heißt, es ist okay, wenn wir das auch tun. Und diese Ehrlichkeit Gott gegenüber, das ist etwas, was, glaube ich, total wichtig ist. Und etwas, was wir auch im Alten Testament tatsächlich lesen.
Ja, ich habe letztendlich, Mose geht immer wieder, wann immer er mit seinem Volk nicht weiter weiß, versucht er da auch mit Gott drüber zu sprechen, geht in das Zelt, geht weg vom Volk, Entschuldigung, weg vom Volk, sucht die Stille. David, finde ich, in seinen ganzen Psalmen, der immer und immer und immer wieder vor Gott kommt und klagt und sagt, warum? Und ich verstehe es nicht und gib mir doch und mach doch. Und damit allem kommt, was er hat. mit Wut, mit Trauer, mit Verzweiflung, mit Freude. Also all das lädt er ja immer wieder bei Gott ab. Vers um Vers um Vers um Vers. Ist ja nicht, dass er sagt, Mensch, hatte ich heute einen scheiß Tag, okay, ist egal. Sondern ganz lange gibt er sich dem hin. Und das lesen wir immer und immer wieder. Das fand ich so krass jetzt in meinem mich durch die Bibel arbeiten, dass das immer wieder auftaucht und nicht erst bei Jesus, sondern auch schon deutlich vorher.
Das stimmt. Und eine Begebenheit, dazu möchte ich jetzt dann, bevor wir dann gleich zum Schluss kommen für heute, noch mit euch teilen. Und zwar, ihr alle kennt ja Elia, den großen Propheten. Das ist einer, eigentlich, man denkt ja immer so, ja, Jeremia und Hesekiel und Jesaja sind die großen Propheten, das sind die, von denen wir die Bücher haben. Aber Elia ist im Judentum immer noch der große Prophet, der steht für die Propheten schlechthin, weil er so viele Zeichen und Wunder vollbracht hat und sein Nachfolger, sein Jünger Elisa ja auch. Aber Elia, in dieser Stelle, von der ich euch jetzt kurz oder in die wir euch jetzt kurz mit hineinnehmen wollen, der hat gerade auf dem Berg Karmel 400 Baals-Propheten, glaube ich, niedergemacht. Ne? Da gab es diesen riesen Battle am Ende, welcher Gott ist der wahre Baal oder Gott, oder unser Gott, der Gott Israels. Und dann gibt es da diesen riesen Battle und Gott gewinnt und er gibt das Zeichen. Und Elia bekommt ja vor versammelter Menge, also gibt Gott das Zeichen, dass er der Schöpfer ist, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und dass er allein die Macht hat und nicht Götzen wie Baal oder sowas. Und eigentlich sollte Elia total happy und high sein irgendwie, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man krasse Sachen mit Gott erlebt, dann hält das meist auch ein bisschen an. Aber am nächsten Tag bekommt er eine Drohung. Nämlich die Königin von dem Nordreich Israel, wo das alles stattgefunden hat, Isabel, ihr alle kennt sie vom Namen, das ist eine götzenanbetende Königin damals gewesen. Ne? Und die hat Elia einen Boten geschickt und hat gesagt, morgen wirst du genauso tot sein wie meine Propheten oder wie meine Priester, die du alle umgebracht hast. Und der Mann sagt nicht, ja, droh mir doch, Gott hat gerade gezeigt, dass er der wahre Gott ist, sondern er kriegt richtig Angst. Er bekommt Angst und da möchte ich euch einmal noch ganz kurz das vorlesen. Da bekam Elia Angst und er floh um sein Leben. Gerade 400 Feinde umgebracht und jetzt das. Er ging nach Beersheba, es ist ganz im Süden, also von Nordisrael, ganz in den Süden einmal runtergezogen, so schnell wie es ging. Und dort ließ er seine Diener auch noch zurück. Er wollte ganz allein sein. Er war so am Ende, er wollte ganz allein sein. Er ging allein noch eine Tagesstrecke weit in die Wüste hinein, wo kein Leben mehr ist. Was will er da? Und schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und er wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia, der große Prophet, der große Diener Gottes, fällt hier in eine richtig krasse Depression rein. Und da haben sicherlich auch geistliche Anfechtungen mitgespielt, aber dieser Mann ist jetzt gerade einfach am Ende. Und was ich hier an dieser Stelle so krass finde, ist, dass die Bibel das nicht verschweigt. Die Bibel stellt uns nicht nur Helden dar, König David fällt, Mose fällt und so weiter, alle haben ihre Struggles. Und auch so ein geistlicher Prophet, der ja eigentlich so verbunden mit Gott ist, ja, der sein Wort direkt spricht, der ihn hört, der Vision bekommt, der Wunder tut, wo man denkt, Propheten und Gott, enger geht's fast nicht mehr irgendwie. Und sogar der fällt hin und kann nicht mehr. Der kommt an den Punkt, wo er komplett verzweifelt ist. Und was ich so krass finde, ist, dass Gott ihn deswegen nicht wegwirft. Er sagt also nicht, okay, du widersprichst mir oder wie auch immer, dann lassen wir es jetzt sein und er lässt ihn nicht fallen oder so, sondern Gott wendet sich ihm zu. Und danach, ihr könnt das gerne mal nachlesen, das ist in 1. Könige 19, lest es bitte sogar nach, weil ich finde es sehr ermutigend. Danach kommt diese krasse Geschichte, wo Gott ihn fragt, was tust du hier, Elia? Er macht ihm keine Vorwürfe, sondern Gott kommt ins Gespräch mit ihm. Gott gibt ihm die Möglichkeit, ehrlich zu sein und zu sagen, was passiert ist und was sein Herz belastet. Und dann kommt diese Begebenheit, wo er dann eben am Horeb ist, am Berg Gottes. Und dann kommt erst das Erdbeben und der Feuersturm oder ich weiß nicht mehr genau, dieser Sturm. Und Gott ist nicht in all dem Lauten drin, nicht in dem Lärm dieser Welt, dieser gefallenen Welt, sondern dann kommt dieser laue Wind, diese laue Luft irgendwie, die vorbeistreicht an der Höhle, wo er sich versteckt hat. Und da ist die Gegenwart Gottes drin. Und da redet Gott mit Elia und Elia darf alles bei ihm rauslassen, alles, was ihn, was sein Herz zerbricht. Und das Krasse ist, Gott gibt ihm danach eine Ermutigung mit und beruft Elisa. Danach stellt Gott ihm jemanden an die Seite, der ihm hilft. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach so als Ermutigung für eure persönliche Situation mitgeben. Seid ehrlich vor Gott. Seid ehrlich uns allen gegenüber, denn das brauchen wir alle. Aber seid auch ehrlich Gott gegenüber. Und alles, was ihr Gott sagt, wird gehört werden. Und bei allem wird er euch in einer Form antworten. Vielleicht nicht so, wie ihr es zuerst wollt, denn ich denke, Elia hätte sich eher gewünscht, dass Gott einfach Isebel den Kopf kürzer macht oder so. Stattdessen sagt Gott, ich habe dich hier hineingestellt in diese Situation und ich werde dir jemanden an deine Seite stellen, der deine Stütze sein wird und der letztlich dein Nachfolger werden wird. Also Gott wird immer antworten. Und ich möchte euch einfach mitgeben für heute. Wir hätten eigentlich noch einen dritten Teil, da werden wir dann im nächsten Monat, im Juni, einen zweiten Teil dann draus machen, nämlich warum es wichtig ist, dass wir in der Gemeinde als Leib Christi lernen, genau das zu leben, was hier gesagt wird, gerade auch im letzten Teil des Liedes. Da werden wir dann in einem Monat nochmal was drüber machen. Aber ich möchte euch einfach für heute mitgeben, dass ihr euch Zeit mit Gott nehmt und reflektiert. Wo trage ich noch eine Maske? Wo versuche ich vielleicht noch Erwartungen zu entsprechen, die in meiner Kindheit an mich gerichtet wurden, in der Schule, im Studium, bei der Arbeit, in meiner Freizeit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich habe so viele Masken aufgesetzt in meinem Leben, über so viele Jahre. Und manchmal passiert es mir auch heute noch. Manchmal, wenn ich in einer bestimmten Gruppenkonstellation bin oder in einer bestimmten Situation, zack, ist wieder drüber irgendwie und ich passe mich an und erst danach merke ich, mein Gott, das bin ich doch gar nicht und wir hatten all das schon. Also sei nicht entmutigt, wenn es dir wieder passiert. Es ist normal, dass wir mit Gott immer wieder diesen Weg gehen müssen, dass wir ihn immer wieder fragen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Predigt erinnert, die ich vor ein paar Wochen, Monaten hier gehalten habe, wo ich das mit dem Spiegel gemacht habe und wo wir uns vor diesen Spiegel stellen müssen und Gott fragen müssen, wer bin ich? Wie siehst du mich? Wie hast du mich gesehen, als du mich geschaffen hast im Leib meiner Mutter? Und ich möchte euch mitgeben, euch ermutigen, stellt euch dem, auch wenn es schmerzhaft sein kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber stellt euch dem. Denn Gott braucht wiederhergestellte Menschen in dieser Welt. Menschen, die da vorangehen können, die ihm so vertrauen, dass sie ihn an die wundesten Punkte in deiner Geschichte ranlassen. Und die wissen, dass Gott alles auf seine Art zum Guten wendet und wiederherstellt und etwas Gutes draus macht. Und du dadurch wirklich zu dem wirst, wozu Gott dich geschaffen hat. Möchtest du noch einen Satz zum Ende sagen? Sonst beten wir jetzt gleich noch. Wir
werden wahrscheinlich drei, aber ja.
Dann machen wir drei.
Ich kann mich dem total anschließen und würde euch alle auch ermutigen, nutzt Gebetsangebote. Wir haben nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit, für uns beten zu lassen. Ich selber habe da noch viel zu lernen. Ich achte meine eigenen Probleme manchmal auch viel zu gering, als dass ich glaube, ach, Quatsch, die haben andere Probleme, um die sich die kümmern müssen oder wie auch immer. Ich nehme mich da nicht, ganz oft nicht wichtig genug. Macht das nicht. Lasst für euch beten, wann immer ihr das Gefühl habt, irgendwas bewegt euch und alleine wird es nicht. Der zweite Punkt, der mir noch total wichtig ist, wenn Sachen so ganz, ganz, ganz tief sitzen, wenn die wirklich aus tiefster Kindheit noch kommen und wirklich Dinge kaputt gemacht haben, scheut euch auch nicht, da tatsächlich professionelle Hilfe mit in Anspruch zu nehmen, eine Therapie zu machen, Seelsorge in also die Kombination aus Gott und Therapie hat mein Leben völlig verändert. Und ich finde, zusammen ist das eine richtig, richtig, richtig gute Kombination, die heilt. Wer da mehr wissen will, gehe ich gern noch mal drauf ein.
bei einem Kaffee danach wird jetzt zu lang.
Ja.
Und Moment.
Vielleicht fällt sie sonst nachher noch ein.
Ich war nur zwei Sätze, also ist zwei Punkte gut. Zumindest. Gut.
Okay. Also ich hoffe, dass es euch gut getan hat, dass wir euch so mit reingenommen haben in unser ganz persönliches Gespräch. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben. Also wenn ihr ein Zeugnis habt über etwas, was vielleicht zu dem Thema von heute passt, zu dem, was im Video angesprochen wurde, oder einfach irgendwas, was ihr mit Gott erlebt habt oder ja, was Gott euch aufs Herz legt, dann kommt nach dem Lied gerne zu mir nach vorne. Willst du noch zum Abschluss beten? Soll ich? Willst du noch? Soll ich? Okay. Ja, Vater, ich danke dir einfach dafür, dass wir ehrlich voneinander sein dürfen. Danke, mein Gott, dass du uns in eine Gemeinschaft hineingestellt hast, in der wir alle miteinander auf dem Weg sind, wo wir einander brauchen. Du hast uns ganz bewusst auch in dieses Verhältnis hineingestellt, wo wir einander brauchen. Wo wir davon ja, profitieren, dass einer anfängt und ehrlich ist, dass einer anfängt und versucht, seine Geschichte aufzuarbeiten, wo einer anfängt und Zeugnis gibt von dem, wie du ihm geholfen und ihn wiederhergestellt hast, wo einer anfängt, davon zu träumen, was es heißt, eine wiederhergestellte Gemeinde, ein wiederhergestellter Leib Christi zu sein, der sich nicht vor Schwierigkeiten versteckt, der sich nicht aus Scham irgendwie verstellt, aus Scham, die der Satan ihm eingeredet hat, der nicht versucht, der Welt zu entsprechen und dem, was irgendwie cool und angesagt ist und wo man möglichst wenig aneckt. Sondern, ja, Vater, ich bete, dass du uns einen Traum, deine Vision davon gibst, was es heißt, dein lebendiger Leib zu sein. Dein Leib, der mit neuem Leben gefüllt ist. Dein Leib, ja, der erlebt, wie du aus allem etwas Gutes machst. Wie du in der Wüste Blumen aufsprießen lässt und Wasser hervorbrechen lässt. Und wie du Zertrümmertes wieder aufbaust und etwas Wunderschönes draus machst. Also danke, Vater, danke. Und ich bitte dich, wirke in uns als Gemeinde und jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen.